Wir kommen in Offenbarung 15, 5. Vielleicht ist mal wieder gut, wenn ich Gesamtüberblick gebe über die Offenbarung. So ganz grob. Wir haben Kapitel 1 zuerst die Erscheinung des erhöhten Herrn Christus mit den leuchtenden Feueraugen, wie der unbeschreibliche Gestalt. Kapitel 2 und 3, der TÜV-Bericht der Gemeinden, die Inspektion der Gemeinden. Offenbarung 2 und 3, 4 und 5 noch einmal der Blick auf den Thron Gottes. Und jetzt immer wieder aufpassen, nie ein Zeitschema suchen. Ach, das habe ich Ihnen nicht mitgebracht. Da hat doch wieder so ein Hampelmann, Fokus hat scheinbar drüber geschrieben und Bildzeitung, lese ich keine Bildzeitung. Ich habe es in IDEA Presseausgabe gefunden, hat er gesagt, da hat einer irgendwie die hebräische Buchstabe wieder durch den Computer durchgelassen und hat also rausgebracht, dass alles so drinstehen wird in den Buchstaben und bringt auch selbst der Mörder vom Rabbin und was weiß ich, so alles Quatsch. Alles Quatsch, ich glaube, es ist nur kein Wort, weil es einfach nicht stimmt und hat aufs Jahr 2112 das Weltende ausgerechnet und so. Kann ja nicht stimmen, weil Jesus wüsste selber nicht und so. Also Unsinn, was doch alles durchgeht und der Fokus, wenn er mal ein christliches Thema nimmt, nimmt er so einen Quatsch. Irgendein Mann von Australien hätte ihm widersprochen, also ich will auch widersprechen, nicht, dass der Australier allein im Raum steht. Das ist ein Unsinn, auch aus der Offenbarung kann man die Zeitfolge nicht ablesen, schon einfach deshalb, weil immer wieder das unterbrochen wird, und ich kann es Ihnen ja heute wieder zeigen. Es wird dann gezeigt, und die drei Einheiten können wir sehen. Es sind zuerst von Offenbarung 5 ab, dann das Buch mit den sieben Siegeln, 6, die Öffnung der Siegel, die Siegelgerichte. Dann kommt ab 8 die Posaunengerichte, aus dem letzten Siegel kommen die Posaunengerichte. Die haben wir ja gehabt. Und da ist dazwischen eingeschoben die Herrschaft des Antichristen. Hä? Die Herrschaft des Antichristen und dann geht es über in die letzten Schalengerichte, die wir jetzt haben. Dazwischen wird immer wieder der Vorhang aufgezogen und wird uns die ewige Welt gezeigt, damit wir den Mut nicht verlieren. Dass immer gesagt wird, das sieht man, aber dahinter ist die andere Realität gleichzeitig. Die Schar vor dem Thron Gottes. Und das müssen Sie verstehen, die Gerichte in sich haben zwar eine Zeitfolge, 3x3 Gerichte, 3x7 die Gerichte, und dazwischen immer wieder die Durchblicke und dann die Herrschaft des Antichristen. Das hatten wir ja, die und wieder in Kapitel 14 der Blick hindurch zum Himmel und so weiter. Wir hatten letztes Mal das Lied der Überwinder vor dem Thron Gottes, das Lied Moses, das gesungen wird. Und jetzt kommen die Schalen des Zorns, Offenbarung 15, 5, die leiten über zur endgültigen Abrechnung Gottes mit der Welt. Und wieder haben wir das Ding, es wird die sieben Gerichte werden gezeigt, die Schalen des Zorns, die ausgegossen sind. Und dann wird noch einmal in Vergrößerung, oder wir können sagen in Zeitlupe, noch einmal gezeigt, was in diesen sieben Schalen des Zorns schon drin war, nämlich die Hure Babylon und der Sieg der Gemeinde in 17 und 18. Das gehört also praktisch wieder rein. Das ist immer durch dieses Versetzte. Können Sie sich das vorstellen? Es wird mal versetzt, wird wieder zurückgenommen, dann wird der Aufblick gemacht. Und deshalb stimmt die Zeitfolge nicht ganz. Man kann das nicht auf eine Linie projizieren. Das ist mein persönliches Problem, das ich mit diesem Bibelpanorama habe aus Dillenburg, weil ich denke, da ist etwas auf eine Ebene projiziert, wie es eben aus dem Wort Gottes nicht geht, weil es bewusst so nicht gemacht wird. Und auch dieses hat uns der Herr so nicht geben wollen, damit wir es so ablesen können, sondern was ist die Offenbarung? Ein Trostbuch. Ein Trostbuch für die, die von den Ereignissen betroffen sind, um zu wissen, es ist eingebaut in den Sieg Gottes. Und so haben wir jetzt Kapitel 15, Vers 5 und lesen das. Danach sah ich, es wurde aufgetan, der Tempel, die Stiftshütte im Himmel. Und aus dem Tempel kamen die sieben Engel, die die sieben Plagen hatten, angetan mit reinem hellen Leinen und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft, und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Vielleicht unterbrechen wir und lesen dann immer in Abschnitten. Das kann natürlich auch mal besser sein. Die letzten Gerichte kommen von Gott. Sie sind nicht irgendwelche dämonischen Mächte, sondern Gott schickt diese schweren Geschehnisse. Sie kommen aus seiner Hand und sie werden gegeben wie eine Prozession. Feierlich, majestätisch, wie diese Engel feierlich gekleidet, die Schalen tragen und in diesen Schalen, goldene Schalen voll vom Zorn Gottes. Das Gericht Gottes über die Welt, und zwar über die Welt des Antichristen, der geballten Gottlosigkeit, der zerstörten Welt, einer Welt, die sich im Aufruhr befindet, einer Welt, die sich ganz unter die Macht des Bösen gegeben hat. Und Gott richtet diese Welt. Im Himmel sind immer bloß mit Bildern angedeutet die Stiftshütte. Die irdische Stiftshütte war ja ein Schatten des Zukünftigen. Die irdische Stiftshütte sollte also die himmlische Tempelherrlichkeit Gottes darstellen. Ist auch bloß mit Umrissen beschrieben. Von dort her kommen die letzten schweren Geschehnisse über die Welt. Und wieder wichtig, Gott hat alles in seiner Hand. Es geschieht alles unter seiner Kontrolle, und die sind festlich gekleidet, die Engel, die das bringen, dieses Gericht über diese Welt. Und man hört diese ganze Feierlichkeit, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes, von dem Strahlglanz der Gegenwart Gottes. Mehr kann man gar nicht erkennen, und von seiner Kraft. Und niemand kann sich Gott nahen, bis dieses Urteil über diese dämonisierte Welt gesprochen ist. Also diese Gerichte sind nicht dämonisch, sondern göttlich. Die Welt ist dämonisiert. Das hatten wir ja, die ganzen schweren Geschehnisse, die über die Welt hinweggehen, mit dem Antichristen und seiner Herrschaft, der die Gemeinde zerstört. Damit haben wir hier das Wichtigste. Ja, das eine der vier Gestalten, das sind ja diese vier Gestalten, die um den Thron Gottes herum sind, die symbolisieren die Vertreter der irdischen Kreaturen. Und eine dieser Gestalten, die diese Kreatur vertritt, ja, das ist ja diese Kreatur, die unter der Sünde des Menschen leidet, wie der Paulus von der harrenden Kreatur redet, die sich sehnt auf die Befreiung. Die drängt direkt, jetzt muss doch endlich einmal die Lösung kommen aus dieser geplagten Welt. Und die kommt, das zeigt Gott, wenn diese Gerichte über die Welt vollzogen sind. Und jetzt gucken wir diese sieben Gerichte an. Also Sie haben immer noch im Ohr, die ersten Siegelgerichte sind passiert, die Posaunengerichte sind passiert, dann sind wir am letzten Ende, vor dem Weltgericht wird die Herrschaft des Antichristen zerbrochen. Das ist der Sinn dieser Schalengerichte. Die Herrschaft des Antichristen auf der Welt wird zerbrochen. Und wie wird die zerbrochen, das sehen wir jetzt. Ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Das war ja beschrieben, wie der Antichrist dafür sorgt, dass keiner mehr kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Malzeichen des Antichristen an seiner Stirn hat. Und jetzt passiert es plötzlich, dass bei denen, die das Malzeichen haben, das sind ja praktisch alle, bis auf ganz wenige Bekenner, dass bei denen ein schlimmes, böses Geschwür aufbricht. Was das ist, müssen wir abwarten. Wer es liest, der merke darauf, Gott wird selbst die Herrschaft des Antichristen an dieser Stelle zerstören. Ist es ein Krankheitszeichen? Ist es ein seelisches Leiden, das aufbricht? Gott richtet es. Es betrifft ganz besonders Christen, die einen falschen Kompromiss gemacht hatten mit diesen antichristlichen Mächten. War mir jetzt interessant, vor ein paar Tagen hat mir einer erzählt, nochmal aus den Tagen des Kirchenkampfs im Dritten Reich, wie schlimm das war, 1933, auch in unserer CVM-Jugend und so weiter, wie 90% begeistert den Führer zujubelten und selbst Erich Stange, ja sogar Otto Riedmüller, der große Liederdichter, Herr, wir stehen Hand in Hand, ein Lied gedichtet hat auf die Melodie, die Fahne hoch und den Führer als den gottgesandten Retter besungen hat. Wenn man das heute so hört, dann erschrickt man. Ist es eigentlich so möglich, dass sich gläubige Christen so verlieren und ihre Botschaft vergessen? Das ist jetzt raus, kommt in einem Buch in Verbindung mit Wilhelm Busch, der damals eine ganze Versammlung umprogrammiert hat, die eine Jubelveranstaltung war und schließlich dann erreicht hat, dass da einer abgewählt wurde, der da die narzisstische Ideologie in die Kirche hereinführen wollte. Und da war auch in diesem Zusammenhang Gustav Heinemann als junger Anwalt zu einem großen Landessuperintendent gegangen und sie haben protestiert über den Kompromissweg der Kirche. Und der Landessuperintendent sagte zu den jungen Leuten, zu denen Gustav Heinemann als Anwalt von Essen gehörte, vom Weigli-Haus, sagte er, Sie wissen ja gar nicht, was ich getan habe, um Sie vor noch Schlimmerem zu bewahren. Er wollte sagen, Sie seid alle schon in Haft. Da hat der Heinemann zu dem nur gesagt, wann hören Sie endlich auf, uns vor Schlimmerem zu bewahren? Mut, junge Kerle. Denn wir wollen noch einen kompromisslosen Weg gehen, aber einen klaren Weg mit dem Wort Gottes. Und man muss man immer wieder mal auf junge Leute sagen, da will ich doch nochmal sehen, warum haben da junge Leute aus der Bibel 1933 hier Klarheit gehabt und 90% auch evangelische Christen waren blind. Es kann nur das Wort Gottes uns schärfen vor diesen faulen Kompromissen. Das ist keine politische Entscheidung, sondern es ist eine Entscheidung, wo ich einfach sage, ich kann nicht Jesus in die Ideologien der Zeit einbinden. Und deshalb das Mahlzeichen des Tieres, und das hat man natürlich in vielen Generationen immer wieder gesehen, und es wird am Ende der Zeit noch einmal ganz schlimm werden, und Gott wird dieses richten, diese faulen Kompromisse, die seinem Wort widersprechen. Und jetzt kommt der zweite Engel, der seine Zornschale ins Meer gießt, und es wurde zu Blut, wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Ist es nur die Verschmutzung des Wassers, das nimmer trinkbar ist, das würden wir heute von unseren Umweltgefahren her so sehen. Die Ausleger haben es meist gedeutet, dass das auch nachher im dritten Sonnenschalengericht, wenn die Wasserströme zu Blut werden, dass sie die ganzen Energiequellen, die Kräfte des Menschen tödlich werden und nicht mehr dem Menschen Leben vermitteln, sondern sterben. Es wurde Blut. In den ganzen Gerichten werden Sie ja daran erinnert an die Plagen, die das Volk Israel in Ägypten erlebte. Durch die Plagen hat Gott den Weg für seine Gemeinde freigemacht. Und genau das wird hier wieder geschildert. Gott wird in der letzten bösen Zeit seiner Gemeinde den Weg bereiten und Gott wird selber diese Mächte richten. Was von der Gemeinde verlangt wird, ist nur, dass sie wach und klar den Weg gehen im Gehorsam. Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme, und die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, gerecht bist du und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast. Denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, sie sind's wert. Und ich hörte den Altar sagen, ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. diese Vergiftung der Wasserströme, die ja die Lebensadern eines Volkes sind, hängt ganz stark damit zusammen, dass Gott den Weltvölkern zum Vorwurf macht, dass sie seine treuesten Boten mundtot gemacht haben im Martyrium. Die, die für das Zeugnis des Evangeliums ihr Leben vergossen haben. Ihr Blut vergossen haben, Leben dahingegeben haben. Und das Martyrium bleibt immer noch ein Kennzeichen für die wahre Gemeinde. Sie wissen das ja noch, wie das in den 70er Jahren war. Ich erinnere mich noch deutlich, wie auch in unserer Kirche eigentlich gar niemand verstehen konnte, warum wir uns so interessiert haben für die leidenden Christen in Russland. Nicht, weil wir die Ideologie des Kommunismus nicht wollen. Viele meinen, das sei bei uns eine kalte Kriegsideologie gewesen. Na, weil es uns interessiert hat, dass da Leute sagten, ich kann nicht schweigen, mit dem Evangelium muss ich weiter Zeugnis geben, ich muss meine Kinder christlich erziehen. Und ganz gleich, was das für Konsequenzen für mich hat. Ich weiß noch, wie man den Odessa-Prozess dann verteilt hat und einmal so eine Gerichtsverhandlung verfolgt hat, wie Leute wach geworden sind. Und das hat uns an unseren Auftrag erinnert. Wir müssten so auch in unserer Gesellschaft heute kompromisslose Jesuszeugen sein. Wir dürfen uns nicht erschrecken lassen vor dem Drohen der anderen oder vor dem Spott der anderen. Und es sind heute andere Länder, die uns durch das Martyrium dran erinnern. Es ist immer wieder gut, das alles zu verfolgen, auch gerade in asiatischen Ländern. Es ist ganz stark im Hinduismus, im Buddhismus, in Burma oder auch in China noch, in Nordkorea, aber jetzt auch wieder in Indonesien, diese ganzen Kämpfe. Das ist immer wieder eine Mahnung. Wisst ihr noch, dass Christus uns zum Bekennen nötigt? Und hier in diesem Bild wird gesagt, die Gerichte über die Welt sind eine Antwort dafür, dass das Wort des Evangeliums von diesen Zeugen nicht gehört wurde und die Welt Christen dahingegeben hat, um des Zeugnisses willen. Sie wissen ja, dass im 20. Jahrhundert mehr Menschen um ihres Glaubens willen getötet wurden, als Märtyrer, als in allen Jahrhunderten vorher. Wenn Sie an die Armenier denken, wird auch vergessen, was die Türken hier schon getan haben, an den schrecklichen Dingen, an den Assyrern, wenn wir an die stalinistischen Verfolgungen denken. War immer eindrücklich, wenn George Peters hier, der Professor aus Dallas, der Missionstheologe, erzählt hat, von seinen Geschwistern in Russland, wie die der Reihe nach abgeschossen wurden in Russland. Der Bruder und die Schwester, die bloß vor die Kirche hingetreten sind, als die umfunktioniert werden sollte zum Schuppen. Das ist unser Gotteshaus und dann wurden sie abgeschossen. Und wie viel das waren Millionen, wie das gerade damals schon in Indonesien in den 20er Jahren ging, aber selbst in Spanien, in der großen Revolution, im Dritten Reich. Es ist wichtig, dass man es hört. Die mutigen Bekenner, Freie Graf von Moltke und ähnliche Leute, in ihr mutigen, nicht bloß Bonhoeffer, die um des Evangeliums willen nicht schweigen konnten. Mutig und deutlich. Ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Das Martyrium erinnert eine gottlose, gleichgültige Welt daran, was sie tut, wenn sie mit brachialen Mitteln die Verkündigung des Evangeliums hindert. Und egal, wo Sie immer wieder das lesen, es hat mich immer wieder sehr, auch als junger Mensch, sehr angesprochen. Ich glaube, wir müssen das den jungen Menschen wieder zeigen, etwa Traugott Hahn, Baltikum, Marion von Claude, mit 20 Jahren, so ein junges Mädchen, die da im Gefängnis von Riga jeden Abend noch das sang, weiß ich den Weg auch nicht. Sie hätte fliehen können, sie wollte ihre Mutter pflegen, ihre Großmutter. Dann blieb sie in Riga zurück, wurde als Geisel genommen und dann war sie mit im Gefängnis und sie war unter denen, die dann erschossen wurden von den Bolschewisten damals. Das ist doch wichtig und wenn man das nochmal liest, mit welch einer Treue die gesagt haben, gerade bei Traugott Hahn, ich kann meine Gemeinde nicht im Stich lassen. Er war ja aufgefordert zu fliehen, es war alles da und er sagt, solange noch Alte und Kranke da sind, ein Hirte kann die Herde nicht im Stich lassen, ich muss hier bleiben. Und das war ein Zeugnis ohnegleichen. Und ist das bis heute diese Gestalt, nicht, dass man sie verklären will, das sind schwache Menschen gewesen, die aber zeigen, dass für Jesus es lohnt, kompromisslos zu dienen. Und da erschrickt man ja immer wieder, wir machen da so viel faule Kompromisse um unsere Lust willen, in der Sünde, im Ungehorsam. Und die haben uns einfach gezeigt, der Herr will eine Gemeinde, die ihm treu ist, die ihm folgt. Und es ist eben so wichtig, dass man klar im Gehorsam des Herrn bleibt. Also, das ist wichtig, dass sie immer wieder sich informieren. Darum sind auch diese Berichte nicht vergebens. Frau von Schenk hat mir das schöne Buch von Wurmbrand gegeben. All die Geschichten, die wir da haben, Georgi Wiens und was wir auch als Bücher noch in unseren Bücherschränken haben. Das ist ja wichtig, uns wieder daran zu erinnern, an diese Sache, was Martyrium heißt und für Christus zu leiden. In Asien gibt es keine Bekehrung, die nicht Leiden nach sich zieht. Kann man ganz pauschal sagen. In Asien gibt es keine Bekehrung, die nicht Leiden nach sich zieht. Ich kenne viele Inder, denen das Haus angezündet wurde, nur weil sie Jesus nachfolgen. Ich kenne viele, die ausgestoßen wurden. Wir hatten vor Jahren einmal durch den offenen Abend einen Mann aus Sumatra, also Indonesien, der erzählte, wie ihn der eigene Vater mit kochendem Wasser überschüttet hat und ihn zwingen wollte, das Evangelium abzulehnen. Und wie dieser Bischof da jetzt aus Peshawar kam, aus Pakistan, und wie er sagt, wir verstehen nicht mehr, dass ihr nicht begreift, welcher Kampf bei uns läuft um die Geltung des Evangeliums. Und gerade das, was gegenwärtig in der muslimischen Welt abläuft, ist so erschütternd. Wir haben einen Pakistani, der schon lange in England diese Vorgänge verfolgt, aber so radikal, wie ich ihn jetzt traf, habe ich eigentlich noch nie gehört, wie er in allen Islamländern das gegenwärtig sieht. Aber das ist nicht nur beim Islam so, sondern in allen Religionen ist heute ein starkes Wiedererwachen und ein ganz starker Druck im Hinduismus, ganz ungeheuer stark. Und es sind immer wieder Leute, die auch hier ums Leben kommen, oft in ganzer Stille. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Christen nie reagieren mit Gewalt. Es hat überhaupt, das Ausbreiten des Evangeliums ist rein eine Sache des Wortes, des Zeugnisses. Das ist die ganze Kraft. Man macht das Evangelium schwach, indem man irgendwelche Mittel oder Staatsgesetze oder was nimmt, um die Christen zu protegieren. Damit macht man die Sache schwach. Das Evangelium ist stark durch die Kraft des Wortes. Gut, das ist der dritte Engel gewesen, und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne, und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Ist es diese Sonne, wahrscheinlich das Ozongürtel oder was, dann immer, aber manche Ausleger sagen, das ist die Sonne der geistigen Erleuchtung. Ist ja immer so schwierig bei diesen ganzen Dingen. Lassen Sie es einfach stehen, wir werden es dann begreifen, wenn es soweit ist. Und die Menschen wurden versenkt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Es ist erschütternd, dass dann, wenn die antichristliche Herrschaft auf dem Höhepunkt ist und die Menschen ganz unter diesem Druck stehen, sie selbst durch diese schweren Geschehnisse nicht zur Besinnung kommen, sondern sich noch verhärten in ihrer Gottlosigkeit und über allem nur Gott lästern. Wir sind ja erstaunlich tief schon in dieser ganzen Entwicklung drin. Wie die Menschen über allem Schweren, was geschieht, nicht zur Besinnung kommen und sagen, wir wollen Gott die Ehre geben, sondern Katastrophen nur schreien, warum lässt Gott das zu? Dass das auch Heimsuchungen Gottes sind, wie unsere Väter noch wussten, wo uns Gott ruft zur Umkehr, das ist ja meist vergessen. Aber wir wollen es begreifen. Dass auch die schweren Katastrophen, die über die Welt gehen, immer wieder Erinnerungen Gottes sind, auch wenn er uns schwere Wege führt. Wir hatten es am Sonntag beim Lazarus. Dass Gott uns auch, wenn er uns solche Wege führt, doch uns was zeigen will, was wir nicht erkennen können, wenn wir im Reichtum leben. Dass ich nur erkennen kann, wenn man viel weggestrichen ist. Und ich weiß, dass viele Leute erst im Leiden zur Besinnung gekommen sind. Deshalb ist Leiden nicht gut. Das Leiden ist schwer und furchtbar, wenn man Schmerzen hat. Und das Leiden führt auch nicht immer zur Läuterung. Aber es ist gut, wenn einer im Leiden das merkt. Und jetzt helfen Sie mit Ihren Besuchen auch bei denen, wo Sie dabei sind und in der Nähe leben, dass Menschen im Leiden den Frieden finden, den Gott verheißen hat. Was man oft nicht erkennen kann, wenn man alle Tage herrlich und in Freuden lebt. Der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres. Jetzt geht es zum Angriff auf die antichristliche Macht und sein Reich wurde verfinstert und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Und am Ende der Tage wird die Gottlosigkeit und die Feindschaft wider Gott sich so massiv steigern und sich so zusammenbündeln. Wir sollen heute begreifen, was Feindschaft wider Gott ist. Das ist nicht bloß ein kleiner Makel meiner Person, sondern das sind so unheimliche Kräfte und Mächte, von denen ich mich trennen muss und mich reinigen muss. Jetzt geht's also der Thron des Tieres. Jetzt ist der Antichrist selber plötzlich in irgendeine ganz schreckliche Katastrophe hineingerissen. Und selbst das bringt die Menschen noch nicht zur Besinnung. Es hat ja die Menschen vorher sehr begeistert, dass der Antichrist ein tolles Wunder vorweisen kann. Das war ja der Anfang, Offenbarung 13, dass da eine Wunde war und durch die Wunde ist plötzlich doch Heilung geschehen. Es muss ein überdimensionales Wunder sein, das der Antichrist dann demonstriert. Aber am Ende wird er auch wehrlos sein und wird in seiner Ohnmacht vorgeführt. Aber das alles hilft nicht zur Glaubenserkenntnis. Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den Strom, großen Strom Euphrat. Also ich bin auch da stutzig geworden bei der Irak-Krise und sage, dass da plötzlich der Euphrat wieder in den Mittelpunkt der Weltgeschichte rückt. Aber wir warten es einfach ab. Man sollte nicht jetzt vorher prophetische Äußerungen von sich geben. Und wenn Sie heute mal so ein Buch vom Hal Lindsey lesen, das vor 15 oder 20 Jahren ganz toll da Bestseller war, dann merken Sie erst, wie viel Quatsch auch drin steht. Also deshalb bin ich gegen diese Ausdeutungsbücher. Man kriegt ja immer wieder so geschenkt von irgendwelchen so schwärmerischen Propheten und so weiter. Lesen Sie es mal 20, 30 Jahre, also schütteln Sie bloß den Kopf. Deshalb lassen Sie sich nicht bluffen. Der Herr will nicht, dass wir die Zeit zukünftig deuten, sondern dass wir im Augenblick merken, dass wir uns reinigen und heiligen müssen. Und das ist der Sinn der Offenbarung. Dass wir merken, welche Versuchungen uns drohen und dass die Gemeinde ihren Weg unbekümmert weitergeht. Aber nicht ein wunderfitziges Gucken wie im Kino, oh, da läuft ein toller Film ab. Das ist uns verwehrt. Und deshalb, es wird ein Grund sein, warum der Strom Euphrat hier genannt ist. Euphrat war natürlich im Altertum das Kulturland. Und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen, aus dem Rachen des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen. Man hat immer gesagt, das ist gleichzeitig die antichristliche Trinität. Das Tier, der Drache und der falsche Prophet, die zusammenwirken und die haben diese unreinen Geister, diese Dämonengeister, die aus ihnen sprechen. Die Verführung ist ganz massiv am Ende. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Die Bibel spricht von der Macht Satans. Sie wissen, dass ich ganz bewusst und behutsam nicht das Phänomen der Besessenheit oft erwähnen will, aber jeder weiß es von seinem eigenen Herzen, was Besessenheit ist. Und von seinen eigenen Gedanken. Es gibt Abschnitte in ihrem Leben, wo sie bloß sagen, da verstehe ich mich selber nicht mehr, was da in mich gefahren war, was ich da getan habe. Und das Schlimme ist, wenn wir ganz schutzlos in die Gewalt dieser Mächte geraten. Es ist ja bei uns in Deutschland sicher so, dass wir unter dem Segen unserer Vorgenerationen, Voreltern noch heute leben und diese ganzen dämonischen Mächte nicht so erleben, Horst, wie ihr es bei den Indianern erlebt. Ich sage immer wieder Dr. Köpke und was weiß ich, wie die das massiv erlebt haben und sagen, wir wissen, welche Mächte sind. Nur mit dem Gebet können wir das siegen. Und wenn man in dieser Welt der Dämonen so lebt, wie es in vielen Ländern der Welt ist, ich sehe noch den Kirchenpräsidenten, einen jungen Mann in Papua-Neuguinea, die zitterten, wenn sie da hörten, wie im Tambarankult die Flöten da gespielt wurden und dann die Dämonen aufmarschieren. Da sitzt man da in der Stille des Dorfes. Und da ist ja viel in der Bibel davon beschrieben, aber es ist ganz wichtig, das Blut Jesu schützt uns. Und zwar am Walter Tlach immer wichtig, der übrigens sehr im Sterben liegt und sehr schwer krank ist, wie er immer wieder sagte, redet nicht von Dämonen, redet vom Sieg Jesu. Ihr braucht die feindliche Macht gar nicht erwähnen. Aber wir wissen um die Realität. Und wir wissen auch, wenn wir ausziehen, um den Sieg Jesu zu verkünden, dass in dem Augenblick Großalarm in der Hölle ist. Und dann verstehen Sie manches, was oft auch schwierig ist. Und ich bin ganz bestimmt bewusst, in dem Augenblick, wo wir hier Gemeinde Jesu bauen, werden viele Versuchungen auch durch eine Gemeinde durchgehen. Das Versuchungen kommen, der Spaltung, der üblen Reden, alles sind dämonische Geister. Wir müssen wissen, was hier Mächte sind und wo sie stehen. Hier sind sie da, sie werden das in ihrem Leben erfahren können, sie können das prüfen, aber der Schutz Jesu ist größer. So wie es in der apostolischen Zeit war, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben ist, am Ende der Tage wird es furchtbar sein, wie diese Mächte noch einmal alle zusammenführen. Geister von Teufel, die tun Zeichen, die machen Wunder. Die Wunder dürfen sie nie, auch nach allem Zeugnis der Bibel, nie als immer, ist sehr stark auch ein Verführungsmittel. Jesus hat gewarnt, dass wir uns nicht von Zeichen abhängig machen. Weißt, es führt bei gewissen Leuten gleich dazu, dass sie sagen, du glaubst nicht. Und doch, ich weiß, jeden Tag erlebe ich, und warum beten wir? Ich glaube auch an das Wunder, dass ihr euer Visum kriegt. Und darum beten wir. Wir wissen das um Heilung und alles, aber das Zeichen ist kein verlässliches, garantiertes Signe für das Wirken Gottes, sondern ist genauso ein Signe für das Wirken des Teufels und des Antichristen. Und da wird noch einmal die Verführung sein zum Kampf am großen Tag. Was ist der große Tag? Vers 16, Harmagedon. Was ist Harmagedon? Der Hügel von Megiddo, die große Burg von Megiddo in der Ebene Jezreel. Harmagedon spielt eine Rolle bei der Deborah und beim Barak im Richterbuch, bei dem Kampf. In der Ebene von Harmagedon haben ja wahrscheinlich die meisten Schlachten stattgefunden. Das blutdurchdrängteste Schlachtfeld der Welt. Ob Römer, wird alles und durchgezogen. Die große Ebene Jezreel ist militärisch diese Schlachtfläche, die immer wieder eine Rolle gespielt hat. Und da hat also die Deborah den Barak mitgenommen, das können Sie im Richterbuch nachlesen, im Anfang des Richterbuchs, vom Tabor herunter, der steht da in der Ebene Jezreel drin, der Berg der Verklärung. Und das spielt noch einmal nach dem Wort des Johannes an der Endzeit ein großer Kampf der Weltvölker statt. Man könnte sich's gut vorstellen. Heiko Grimmer hatte Montag in einer Besprechung gesagt, er kam gerade von Israel zurück. Es sei so schockierend, wenn man 14 Tage in Israel reist und dann wieder zurückkommt, wie bei uns eine ganz einseitige Propaganda gegen Israel gemacht wird, die mit der Realität in nichts zusammenhängt dessen, was man dort erlebt. Auch in den ganzen Darstellungen dieser Auseinandersetzung. Ich will mehr gar nicht sagen, es war sein Eindruck einfach. Und er sagt, es wird auch für uns als Gemeinde Jesu ganz wichtig sein, dass wir nicht uns trennen lassen. Sie wissen, wie wir mal beim Bundeskanzler waren, war es mir wichtig zu sagen, ich habe Angst, dass auch Deutschland, wenn alle Völker dort sind, auch am Ende gegen Israel kämpfen. Der Bundeskanzler Kohl hat gesagt, wir werden immer an der Seite Israels stehen. Ich glaube es nicht. Nach dem Wort des Johannes werden alle Völker dieses Israel bekämpfen als das Volk, das die Strafe verdient. Und da vollzieht sich nochmal etwas. Man kann nur sagen, so, schon jedes Wort ist etwas hineingelesen. Das Bibelwort bleibt in seiner ganzen großen Klarheit. Es sind ja auch die anderen Prophetenworte, wie wir es aus dem Saharia kennen, dass am Ende, wenn die Weltvölker aufbrechen, um Israel zu vernichten, der Ölberg gespalten wird, Jesus wiederkommt, sie werden schauen, den, in den sie gestochen haben. Es deckt sich ja mit vielen Prophetenworten. Wie nah wir an dieser Entwicklung sind, wissen wir nicht, aber was uns immer wieder in Erstaunen setzt, ist ja das, wie einmütig die UN seit dem Bestehen des Staates Israel einmütig ihre Voten gegen Israel erhoben hat. Und es wird immer schlimmer. Und damit wollen wir nicht entschuldigen, dass Israel auch viel falsch macht. Wissen wir. Aber es geht einfach darum, um diese Erfüllung. Man hat sich nie vorstellen können, wie kann das sein, dass die ganzen Weltvölker gegen Israel stehen? Ich weiß noch, wie ich das erste Mal in Uganda sah, die Bänder über die Straßen gespannt. Zionismus ist Rassismus. Da habe ich gedacht, was tut der Idi Amin gegen Israel kämpfen? Ausgerechnet dieser Blutmensch und ausgerechnet die Juden, die als die übrig gebliebenen aus dem Holocaust sich flüchten nach Israel, ins Land der Väter. Aber genügt einfach. Die Bibel hat ihre Linie und wie sie sich erfüllt, können wir hier erleben. Die Schlacht wird in Harmagedon stattfinden. Das hat die Israel-Reisenden, die was vom Militär verstehen, wie der Walter Lach, der stand da immer gerne auf Megiddo, hat gesagt, da sieht man schon die Panzer anmarschieren, noch einmal, wie die kommen. Auch immer wieder die Nähe dieser Völker, die dem Hass Israel sich ganz besonders verschrieben haben. Aber das ist jetzt wieder Deutung. Da wollen wir abwarten, wie das dann sich erfüllt. Das ist gar nicht wichtig, sondern es ist nur wichtig, dass wir unsere Position verstehen. Und da ist im Vers 15 davor geschrieben, und das ist so ein Höhepunkt der Offenbarung. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Die Wiederkunft Jesu ist ganz nahe. Selig ist, der da wacht. Das ist auch ein Grund, warum ich glaube, dass die Gemeinde bis zum Schluss auf der Erde bleibt, auch in diesen Nöten, denn dann kommt der Herr. Und bewahre deine Kleider, sei wach. Lass dich nicht hineinbinden in diese vergehende Zeit, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße, was ist die Blöße? Die Kleider, das ist ja immer wieder ausgedeutet, sind die Vergebung Jesu, die Rechtfertigung, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Also, Christus deckt ja meine schreckliche Vergangenheit zu und darum bin ich nicht mehr schamvoll vor den Menschen enthüllt. Er schützt mich ja. Wir müssen ja alle voreinander hinausgehen, wenn sie alles wüssten, was in unserem Leben schon an Sünde drin war. Und das deckt der Herr ab in seiner Vergebung, ganz wunderbar. Und bleibt in der Vergebung, bleibt geschützt unter der Macht des Blutes Jesu und seid wach, dass Jesus sich immer als ein Dieb vergleicht. Das ist ja ein anstößiges Bild, das hätte man ja nie wagen, also wie ein Dieb. Wenn Sie jetzt nach Hause kommen, wissen Sie nicht, ob da schon einer da war. Das ist ja immer unheimlich, keine Angst machen, aber so wird die Wiederkunft Jesu sein. Weil man gar nicht dran denkt. Deshalb ist auch wieder ein interessanter Punkt, dass ich mich nicht draus früchten kann, wie immer jede Gruppe meint. Und habe ich Ihnen das letzte Mal gesagt, der Irving, der da die Entrückung so gelehrt hat, hat die Wiederkunft Jesu auf 1864 berechnet. Selbst der gute Johann Albrecht Bengel hat ja hier seine Fehler gemacht mit dem Jahr 1832. Es war bloß so, dass damals die Gläubigen gar nicht stark davon betroffen waren. Bengel war ja schon lang tot und es hat etwa in den Protokollen der Brüderratssitzungen in Korntal ist nicht eine Bemerkung davon drin. Auch nicht, dass da Enttäuschung oder irgendwas stattgefunden habe, sondern einfach, es hat die Menschen gar nicht, sie waren nicht fixiert auf dieses Datum. Das meinen wir heute. Bengel hat es auch nicht so gemeint. Er ging mehr von der Pünktlichkeit der Bibel aus, aber wir sollten es auch uns zur Warnung dienen lassen. Und jetzt noch das Letzte. Und der siebte Engel goss aus seine Schale in die Luft und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach, es ist geschehen oder es ist vollbracht. Es ist ganz wie am Kreuz in die Luft. Das ist also die Atmosphäre, wo wir leben, aber auch wo die Dämonen sind. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner. Und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist. Jetzt sind wir am Weltende. Seit Menschen auf Erden sind ein solches Erdbeben so groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile. Und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde, der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Es wird jetzt detailliert in Kapitel 17 und 18 nochmal erzählt. Das, was wir hier schon im Überblick haben, da verstehen Sie es richtig. Da wird plötzlich nochmal in Großaufnahme das gezeigt, wie dieses Babel zerbrochen wird. Und das machen wir dann in 14 Tagen, nächstes Mal ist ja Rolf Brune dran, haben wir Babel. Was ist mit Babylon gemeint? Der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Wir haben das Bild vom Kelch. Bei Jesus in Gethsemane muss ich den Kelch trinken. Hier muss die wiedergöttliche, antichristliche Macht den Kelch trinken. Und alle Inseln verschwanden, die Berge wurden nicht mehr gefunden. Die Berge, jetzt kann man sich nicht mehr verstecken. Und ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn diese Plage ist sehr groß. Und dann Kapitel 19, da sehen wir dann die Wiederkunft, der Reiter auf dem weißen Pferd, das Hochzeitsmahl des Lammes. Dazwischen jetzt Babel, der Untergang Babels und die Gemeinde. Was wird aus der Gemeinde? Das interessiert uns ja dann. Und das ist ein wichtiger Punkt in 14 Tagen. Was ist die Hure Babylon? da wird es eben nicht so leicht sein, dass wir sagen, wir sind in einer reinen Gemeinde und das ist die Großkirche, sondern die Trennung geht mitten durch die Gemeinde hindurch. Und da können wir drüber reden. Aber da gibt es jetzt natürlich, ich weiß, dass viele das anders auslegen, aber deshalb will ich mit meiner Erkenntnis so auslegen, wie ich es auch unter der Hilfe mancher Väterschriften versuche dann zu erklären.